Herzlich willkommen zu unserem Podcast Spirit und Psyche, christliche und psychologische Spiritualität im Gespräch.
Wir, das sind Kirstin, Sozialpädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie,
und Sandra, Theologin und Journalistin.
Wir unterhalten uns einmal im Monat über Themen im Schnittfeld von Spiritualität, Theologie und Psychologie.
Mit Blick auf Alt und Neu, auf Theorie und Praxis und aus unseren ganz persönlichen Erfahrungen.
Heute wollen wir uns über die Begriffe unterhalten, wie Psyche und Seele. Und da würde ich jetzt als erstes dich fragen, Sandra, was sagt denn die Theologie zu diesen Begriffen? Wie werden die da benutzt? Was bedeuten die damals, heute?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, weil die keineswegs einheitlich gebraucht werden, die Begriffe. Und das hat natürlich schon einfach mit der Sprache zu tun, weil sich der Begriff Psyche zum Beispiel schon aus dem Griechischen herleitet und Seele also ein deutscher Begriff ist. Und ja, die Theologie leitet natürlich ihr Verständnis von Begriffen oder von der Sache, sagen wir vielmehr von der Sache dahinter, die hinter diesen Begriffen sich verbirgt, aus der Bibel ab. Und da stößt sie schon auf ein Paradox. Also natürlich vermengt sich jetzt hier die antike griechische dualistische Vorstellung und die jüdisch-hebräische Vorstellung. Und ja, ich sagte es eben, also Psyche kommt eben aus dem Griechischen und bezeichnet den Sitz und die Trägerin des Lebens, aber auch ja der Gefühle, und steht damit im Gegensatz zum Leib, also dem Soma. Das ist der Körper und es gibt eben die Seele, und das sind zwei Dinge, und deswegen nennt man das auch dualistische Vorstellung. Während im Hebräischen gibt es eben den Begriff Nefesh, der begegnet gleich zum Beispiel am Anfang in der Schöpfungsgeschichte. Und Nefesh, also das kann man zahlreich übersetzen, Hauch, Atem, Leben, Herz, der Träger des Innenlebens, bezeichnet aber auch einfach ein lebendiges Wesen. Und da sehen wir schon die Differenz. Also Nefesh meint eben den ganzen Menschen, den Mensch als Ganzes mit seinen Gefühlen, mit seinem Körper. Und was mir eben auffiel, ist, dass häufig in der Theologie entweder auf die eine Vorstellung mehr rekurriert wird und oder auf die andere Vorstellung. Und mir erscheint das mittlerweile auch durch die integralen Theorien, mit denen ich mich befasst habe, und auch ja den einfach der Spiritualität sehr, sehr kurz und auch nicht ganz richtig, nicht ganz korrekt, weil nämlich hier die Unterscheidung verschiedener Bewusstseinsebenen fehlt oder weil sie gänzlich abgelehnt wird. Und das wiederum lässt sich aus meiner Sicht darauf zurückführen, dass die Menschen, also zumindest manchen Theologen, die Spiritualität oder die geistliche Erfahrung da auf diesem Gebiet einfach fehlt. Und also der eine orientiert sich eben an diesem jüdisch-hebräischen, weil da ja mit Nefesh der ganze Mensch gemeint ist, wird eben jegliche Vorstellung von Dualität kategorisch abgelehnt. Ich zitiere da einfach mal aus einem sehr bekannten Seelsorgelehrbuch von Michael Klessmann, und der schreibt, alle gnostisch-dualistischen Vorstellungen von einer unsterblichen Seele im sterblichen Leib, von einem Identitäts- und Wesenskern, sind vor diesem Hintergrund zurückzuweisen. Also für ihn ist das völlig undenkbar, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Und natürlich sind sie das auch nicht, wenn wir eben verschiedene Bewusstseinsebenen annehmen. Noch kruder wird das aus meiner Sicht dann durch die Ganztod-These, die in Tübingen entwickelt wurde. Also typisch protestantische Theologie, der Mensch ist ganz tot, ne, weil ja Nefesh den ganzen Menschen meint, und deswegen ist der ganze Mensch tot und auch die Seele quasi, und dann muss alles von Gott neu auferweckt werden. Und da stellt sich natürlich schon, ja, da stellen sich einige Fragen, vor allem wenn man sich mit Nahtoderlebnissen und Spiritualität und so beschäftigt, weil man sich dann wirklich fragen muss, wo ist eigentlich das Ich oder wo ist überhaupt noch irgendwie die Konstanz zwischen dem einen und dem anderen. Ja, und wenn man sich jetzt wiederum anders an der antik-griechischen Vorstellung orientiert, ja, dann landet man häufig ja auf der anderen Seite irgendwie. Mit einer negativen, also es geht häufig, nicht immer natürlich, mit einer negativen Konnotation des Leibes einher. Dann ist der Leib irgendwie oder der Körper was Schlechtes, und die Seele ist in diesen Körper eingesperrt und fühlt sich da ganz unwohl. Ja, also das führt dann häufig zu Leibfeindlichkeit. Und daher bin ich eben der Ansicht, dass es ganz wichtig ist, dass wir diese Ebenen mit einbeziehen, die ja in den esoterischen Traditionen von Anfang an ja irgendwie Common Sense sind. Also Platonismus, Gnosis, wo man auch schaut, Hermetik, Anthroposophie, die östlichen Religionen, alle haben eigentlich, und das ist ja das Spannende, dass Ken Wilber das ja auch macht, also der integrale Philosoph, dass er sagt, wo sind denn die Gemeinsamkeiten der ja, der philosophischen Strömungen, aber auch der Weisheitstraditionen. Und die sind eben einmal, das ist ganz wichtig, diese Unterscheidung von verschiedenen Ebenen. Also es gibt eben eine grobstoffliche Ebene, eine feinstoffliche und eine geistige Ebene. Mal ganz, ja, schlicht gesprochen, natürlich gibt es da auch noch feinere Untergliederungen, aber diese Vorstellung einfach, dass es verschiedene Ebenen sind des Bewusstseins, die ist da eben ganz zentral und aus meiner Sicht auch sehr, sehr hilfreich zum Verständnis dessen, was ich vielleicht als Theologe unter Seele verstehen könnte. Ja, so viel mal in aller Kürze. Natürlich kann man noch viel, viel mehr ins Detail gehen, aber jetzt würde mich doch mal interessieren, was sagt denn die klassische Psychologie und vielleicht dann auch die transpersonale Psychologie noch zum Begriff Seele und Psyche?
Ja, da bringst du schon gleich zwei spannende Begriffe mit rein. Das ist nämlich tatsächlich zwei unterschiedliche Sichten auf, also eine klassische und nicht nur zwei, aber das sind zwei große Gruppen. Es gibt natürlich noch viel mehr Untergruppen und auch natürlich wieder sehr viele einzelne Autoren und die irgendwie nochmal sehr speziellen Blick darauf haben. Aber das ist schon eigentlich die klassische Psychologie nochmal einen anderen Blick hat als das, was so langsam im Kommen ist als transpersonale Psychologie, wobei man jetzt natürlich sowieso davon ausgehen muss, die Psychologie ist ja jetzt nicht so wahnsinnig alt. Sie greift zwar auf alte Sachen zurück, aber ist ja im Vergleich zu den Religionen eine junge Disziplin. Und genau da ist, glaube ich, aber auch eine Schwierigkeit, dadurch, dass die Psychologie erst in der im Bereich der Wissenschaften wirklich entstanden ist, hat sie natürlich auch ein sehr materialistisches und naturwissenschaftliches Weltbild, das dann die Möglichkeit einer Seele zumindest in ihrem ganz klassischen Bereich sehr ausgrenzt. Also einer unsterblichen Seele, dieses endlose Bewusstsein oder wie auch immer man es dann ganz genau bezeichnen will, obwohl sie diesen Begriff Psyche übernommen hat. Und wenn du das gerade so hast, du es ja so ein bisschen aufgemacht, dass der griechische Urbegriff ja irgendwie auf das zurückgeht, dass die Seele, die unsterbliche Seele im Körper eingesperrt ist. Jetzt bezieht sich allerdings die Psychologie in ihrem Ursprung mehr auf ein materialistisches Weltbild mit die Funktionen körperlich zu erklären, was ja gar nicht mehr unbedingt im eigentlichen Ursprungswortsinne ist und trotzdem benutzt sie den Begriff Psyche. Also wenn man jetzt ganz ins Extrem geht, dann wenn gerade in der Psychiatrie unterwegs ist, das wäre ja dann auch der Bereich, wo Medikamente und so weiter eine große Rolle spielen oder die Hauptrolle spielen. Da wird oft einfach davon ausgegangen, dass psychologische Vorgänge einfach nur mit Neurotransmittern zu erklären sind. Und wenn da irgendwie Probleme auftreten, dann muss man da einfach mit entsprechenden Substanzen von außen eingreifen, um ein Ungleichgewicht wieder auszugleichen. Die Psychologie, die therapeutische Psychologie, geht dann schon mehr so auf mentale und emotionale Vorgänge ein, die mit Sicherheit in diesen feinstofflichen Bereich gehören, von dem du gerade gesprochen hast, aber schließt oft diesen geistigen Bereich, der noch eine Stufe weitergeht und der wirklich ein unsterbliches Bewusstsein im Hintergrund hat, dann auch aus. Da wird dann ganz viel eben auf die Biografie und aus diesem einen Leben und auch das ist dann das alleinige Ziel von irgendwelchen therapeutischen Interventionen. Also, dass man überall, wo man therapeutisch arbeitet, geht man eher so in die Biografie rein und nimmt diese Existenz sozusagen, das, was jetzt hier gerade da ist, als den zu behandelnden Faktor und blendet halt einfach aus. Naja, aus deren Sicht gibt es den Bereich ja auch gar nicht, dass es eventuell etwas Überdauerndes geben könnte, das mit einbezogen werden könnte. Ja, und das geht dann teilweise eben so weit, dass man eventuell sogar spirituelle Erfahrungen oder wenn man über Heilung auf irgendwelche geistigen Ebenen oder sowas sprechen würde, dass das schon in den psychotischen Bereich geschoben wird. Also, ne, dass die Sachen, die man eben als in einer spirituellen Erfahrung erleben kann, als Halluzinationen abgetan werden können oder als ja, wahnhafte Gedanken. Das ist immer sehr schwierig, religiöse Erlebnisse von Wahn irgendwie zu trennen und von Halluzinationen. Und dann womöglich noch eine, nur mal so als kleinen Ausblick, wenn man dann noch von irgendwelchen Erleuchtungs- und Einheitserfahrungen spricht, wo es eine Ich-Auflösung geben würde, dann ist man ganz klar im psychotischen Bereich, wenn man es rein klassisch psychologisch betrachtet. Also was schon relativ verbreitet ist, ist, dass tatsächlich gesehen wird, dass Religion, also religiöse Menschen, die einen festen Glauben haben und wenn man es auf diesen Glauben reduziert, eben im Sinne von Hoffnung und Sinn fürs Leben, dass das einen sehr starken Gesundheitsfaktor bietet für die Psyche und eine sehr größere Stabilität und auch ein besserer Umgang mit schwierigen Situationen, mit im Notfall sogar Traumatisierung, dass Menschen, die halt wirklich religiös angebunden sind, mit solchen Sachen besser klarkommen. Das ist so aus meiner Sicht und meinem Kenntnisstand im Moment der Blick der klassischen und vielleicht auch so der Schulmedizin, die ja im Moment, also Schulpsychologie, also Psychologie als Teil der Schulmedizin, ja, der im Moment so eben noch den einen wichtigen Bereich der ausmacht eben in der Psychologie. So.
Magst du vielleicht, weil
Ja.
ich jetzt gerade dich auch nach der klassischen und nach der Transpersonalpsychologie gefragt habe, magst du vielleicht kurz noch ausführen, wo jetzt da der Unterschied zur Transpersonalpsychologie liegen könnte, weil diese ja wiederum nicht rein von materialistischen Voraussetzungen ausgeht, also alles, was sie geistig-seelische, geht aus dem Materiellen hervor, sondern die ja da ein bisschen eine andere Vorstellung im Hintergrund hat oder dann auch nach und nach entwickelt.
Oh, da würden allerdings erst noch ein paar Voraussetzungen fehlen, um erstmal klarzumachen, was überhaupt, also die transpersonale Psychologie hängt ja eng mit naja, den spirituellen Erfahrungen und auch den moderneren spirituellen Erfahrungen zusammen. Da wäre es vielleicht erstmal hilfreich, sich überhaupt die modernere Spiritualität anzugucken, weil das hat die transpersonale Psychologie ja nicht aus sich selbst heraus entwickelt, sondern indem sie wieder auf die Religion zurückgegriffen hat, aber eben auf einer etwas positiveren Ebene. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen.
Also ja, gern. Also was ich halt, also so als jetzt nicht Psychologin, aber was ich jetzt so an der transpersonalen Psychologie halt tatsächlich hilfreich fand, war, dass eben auch diese, also natürlich hast du recht, die gewinnt das natürlich auch aus eigentlich den spirituellen Traditionen und aus den, ja, natürlich heute auch aus den spirituellen Erfahrungen zahlreicher Menschen. Ne? Also der im Grunde genommen ist es genau das, was ich vorhin schon angesprochen habe, die Feststellung, dass es offenbar verschiedene Ebenen gibt im Erleben der Menschen, von denen eben berichtet wird, damals wie heute. Und man kann die eben so ganz grob eben in diese Richtung einteilen. Also du hast ja gerade vom Materialismus gesprochen, da würde ich sagen, das ist ja so ein bisschen, könnte man jetzt ganz platt sagen, das ist jetzt die grobstoffliche Ebene, ja, und häufig platzt dann bei dieser ein. Und was aber natürlich auch gerade gesagt hast, also wenn jetzt die Menschen durch den Glauben, ja, irgendwie oder durch eine Hoffnung gesünder werden, wäre das ja schon mal eine andere Ebene. Das ist dann schon eine seelische, geistige Ebene, die da offensichtlich auch noch eine Rolle spielt. Und dann gibt es ja eben noch die, ja, noch mal höhere Ebene, quasi die göttliche oder ja, die Anbindung ans Göttliche. Und ja, also wichtig finde ich dabei nochmal, also das fand ich jetzt einfach auch sehr klärend, hat die anthroposophische Tradition, aber auch die integrale Theologie macht es ja sehr deutlich, dass es eben nicht nur verschiedene Bewusstseinszustände sind, die wir eben erfahren, sondern dass die auch zusammenhängen mit einer bestimmten körperlichen Erfahrung. Also Einmal haben wir eben den normalen physischen Körper, das wäre jetzt dieses grobstoffliche, und dann haben wir aber, das kennt jeder von uns, auch eine Art Traumkörper. Also einfach, wenn wir träumen, dann haben wir ja auch irgendwie so einen Körper, mit dem wir unterwegs sind, aber der fühlt sich natürlich ganz anders an. Und dann kommt noch die Erfahrung hinzu, also spirituelle Erfahrungen oder auch Nahtoderlebnisse, wo dann die Menschen davon berichten, dass sie eine außerkörperliche, also wirklich außerkörperliche Erfahrung gemacht haben. Und da spricht man dann häufig vom Ätherleib oder vom Astralleib. Und die christliche Tradition hat da auch einige Begriffe dazu, zum Beispiel Hochzeitsgewand oder innerer Körper. Also die Begriffe sind aber, glaube ich, gar nicht so wichtig, sondern einfach die Erfahrung dahinter. Ja, also die Erfahrung, ich bin irgendwie immer noch da, aber ich bin jetzt nicht mehr eins mit diesem physischen Körper. Ja, also was mir an dieser Unterscheidung irgendwie auch wichtig ist, ist, dass die feinstoffliche Ebene häufig in der Theologie eben noch relativ unterbelichtet bleibt, also zumindest in der protestantischen Theologie, die ich so kennengelernt habe, und dass es da häufig als Esoterik eben einfach alles abgetan wird, und daher auch der Energiebegriff sehr negativ behandelt wird, beziehungsweise einfach außen vor gelassen, was eigentlich auch mit dem biblischen Befunden sozusagen ja eigentlich im Gegensatz steht, weil da relativ oft dieser Energia, das ist ja auch ein griechischer Begriff, vorkommt. Und man sich dann gerade auch in Seelsorgekursen, also ich habe das im Vikariat so erlebt, sehr oberflächlich eben mit Konzepten der Psychologie befasst, so quasi in einem Crashkurs. Aber man kann dann zum Beispiel nachher aber keine Energiearbeit machen, weil das geht ja gar nicht. Das ist ja per se irgendwie gar nicht vorgesehen und das gibt es nicht. Aber das ist halt was, was mich total erstaunt, weil wenn man jetzt wirklich in die Bibel hineinschaut, aber auch in die christliche Tradition der Heiligen und der Mystiker, dann merkt man eben ganz schnell, dass es da ganz viele Dinge gibt, die einen dann irritieren müssen, wenn man davon nur ausgeht. Also weil es da eben ganz viel erweiterte Bewusstseinszustände gibt, Ekstasen, da geht zum Archetypen, da werden Visionen geschaut, da gibt es eine außersinnliche Wahrnehmung, beziehungsweise eine Fernwahrnehmung, da gibt es die Herzensschau, ne? Also da gibt es Heilungen und Stimmen, die man hört, da gibt es paranormale Geschehen, also wie die Levitation zum Beispiel, oder also das sind alles Dinge, die in jeder eigentlich heiligen Vita eine ganz wichtige Rolle spielen und die komischerweise aber in der Theologie relativ unterbelichtet bleibt. Und das sind jetzt eben Phänomene und Zustände, die teilweise auch in der spirituellen Szene seltsamerweise als minderwertig oder sogar als böse, je nachdem, abgetan werden, weil es ja eigentlich nur um die Erleuchtung geht und das eben nur alles so kleine Erscheinungen sind, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, die einen nur vom Wesentlichen ablenken. Und das ist aus meiner Sicht auch nicht ganzheitlich jedenfalls. Was kannst du denn noch mal zu deiner Sicht oder wie siehst du das? Weil du bist ja auch viel in dieser spirituellen Szene irgendwie oder beobachtest das jedenfalls. Wie nimmst du das wahr?
Ja, also das kann ich so bestätigen. Also da sind ganz viele spannende, gute Sachen, die da passieren. Also gut, wenn ich das jetzt so bewerten kann. Also welche Sachen, die mit meinen Erfahrungen übereinstimmen und wo Menschen sich auch auf den Weg machen zu suchen. Also wir sind ja fast alle noch mal wieder neu Suchende. Ich glaube sowieso auch, dass ganz viel verloren gegangen ist und dass wir teilweise Sachen neu finden müssen, die vor vielen Jahren oder Jahrhunderten völlig selbstverständlich waren. Genau in dem Bereich, wo du gerade von gesprochen hast, ne? Solche Zustände und Möglichkeiten im Energiebereich. Allerdings gibt es auch tatsächlich einige Sachen. Also ich komme da auch oft an meine Grenzen. Also um jetzt mal ne, diese spirituelle Szene, wie man sie auch immer nennen mag, ist ja ein großer Zusammenschluss von vielen, vielen verschiedenen Sachen. Und da ist eben genau das auch drin, ne, dass eben diese Erleuchtung und also es wird ja oft vom Ich-Tod gesprochen. Es ist ja die Frage, was ist da eigentlich mit gemeint? Also da geht nämlich zum Beispiel das, was du ja vorhin schon gebracht hast, die transpersonale Psychologie etwas anders ran. Aber es gibt ja gerade in dem Bereich wirklich Menschen, die das Ich komplett überwinden wollen und nur aus diesen höheren Ebenen noch leben wollen und in einer ständigen Verbindung und dann oft, wie du das schon sagst, eine Leibfeindlichkeit und auch sogar noch diese feinstoffliche Ebene dann eher sehr ablehnen. Und zusätzlich gibt es noch so eine ganz spezielle Strömung, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen Gedanken und Gefühlen. Also, dass irgendwie noch gesagt wird, also die Gefühle sind immer noch okay, aber Gedanken Also das ist jetzt nicht im Allgemeinen so, sondern das ist so eine spezielle Richtung, die jedes Gefühl irgendwie in den Bereich der Intuition verpacken und es immer gut ist, wenn man aus dem Gefühl heraus spricht und das so ein leichter Vorwurf sogar kommt, ja, du bist so kopflastig, ne? So als wenn die Gedanken irgendwie schlecht wären. Und wo ich jetzt genau, wo wir jetzt gerade nämlich drüber sprechen, das ist ja total spannend, auch den Kopf und das Wissen mit reinzunehmen, das funktioniert ja nicht über die Gefühle. Was wir jetzt hier gerade auseinandernehmen, das sind die Erfahrungen, die aus den Gefühlen und in den Gefühlen abgespeichert sind, aber es ist ja auch das Wissen, das wir aus den aus Schriften, aus Theorien und so weiter nehmen können, um uns weiterzuentwickeln. Und die brauchen wir als Gedanke, ganz abgesehen davon, dass wir auch ab einer bestimmten Ebene Gedanken brauchen, um formulieren zu können und demnach auch um den Austausch zu gehen. Man kann ja nicht alles direkt auf Gefühlsebene tauschen. Das geht, bestimmte Sachen, da sind wir wieder dabei, ja, das Feinstoffliche funktioniert, aber bestimmte Inhalte sind halt über Worte besser zu transportieren und dann wären halt die Gedanken auch notwendig dafür. Was die transpersonale Psychologie da, die geht halt nochmal, also die, als wenn es da eine einzige gäbe. Es gibt verschiedene Strömungen und diejenigen, die ich mir bisher angeguckt habe und die ich auch in meine Arbeit integriere, die gehen gar nicht von dem Ich-Tod aus, sondern da ist das Ich sowohl der Ausgang als auch das Ziel von spirituellen Erfahrungen, die aber in den Heilungsprozess, gerade in den psychologischen Heilungsprozess, mit einbezogen werden. Und wenn ich sage Ausgang und Ziel, heißt es, dass es dazwischen einen Zwischenschritt gibt, in dem die tatsächlich nicht so sehr wichtig sind. Also es ist schon so, dass man versucht, die Gedanken und auch die Gefühle zu überwinden und diese Identifikation damit zu lösen, weil, ne, ich glaube nicht alles, was du dir selber erzählst und glaube aber auch nicht alles, was du fühlst, weil auch das ist psychologisch sogar zu erklären, kann ich gleich nochmal drauf eingehen, aber eben erstmal das zu überwinden und diese Identifikation damit zu lösen, um dann auf eine höhere Ebene, um an diese Ebene ranzukommen, die, ja, von der ich jetzt die Frage ist, wie benennen wir das jetzt, ne? Weil die Begriffe alle so verschoben sind. Im Grunde ist es eben dieses endlose Bewusstsein, dieses unsterbliche Bewusstsein, das heute oft mit Begriffen wie Selbst, gerne dann, wenn man schreibt, auch in Großbuchstaben geschrieben oder Spirit, auch groß geschrieben, um es dann von im Englischen halt von den auseinanderhalten zu können. Oder Essenz, wahres Selbst, höheres Selbst. Höheres Wesen, wahres Wesen, all diese Begriffe werden dafür im Moment benutzt, weil der Begriff Seele halt und seelisch und psychisch in eins genommen wird und dann eben eigentlich sich mit dieser feinstofflichen Ebene auf diese feinstoffliche Ebene beschränkt, ohne dass sie, wenn sie man jetzt in der klassischen Psychologie wieder ist, sie sogar feinstofflich nennen würde, sondern sie ja dann sogar noch ganz im heftigsten Fall auf Transmitter, Neurotransmitter zurückführen würde. Ach so, genau, glaub nicht alles, was du dir erzählst. Das war das, dass eben die Psychologie, also wenn man jetzt nur eine Traumatisierung nimmt, jemand mit einer hochgradigen Angststörung, wahlweise vorm Bus fahren, nehmen wir mal so eine ganz simple Sache. Der steigt nicht in den Bus ein, weil er davor Angst hat. Wenn der sich jetzt das Gefühl wird ihm sagen, der Bus ist gefährlich und wenn du wieder aussteigst, hast du dich gerettet. Und das ist auch ein Gefühl. Würden wir aber jetzt nicht sagen, dass das wirklich eine wirklich wahre Erfahrung ist. Das heißt also, glaub nicht alles, was du fühlst, macht in solchen Situationen durchaus schon Sinn, weil eben auch unsere Gefühle aufgrund unserer Biografie solche Anteile in sich haben, die uns dann scheinbar ein gutes Gefühl geben und in einem Moment ein Gefühl der Sicherheit geben, was aber gar nicht unbedingt der Realität entspricht. Ich weiß nicht, ob
Ja,
das jetzt ein bisschen klarer wurde dadurch. Deswegen ist es
und
so wichtig.
was ich auch interessant finde, also vielleicht magst du dazu noch kurz was sagen. Also ich finde, es gibt ja einen ganz engen Zusammenhang auch zwischen Gedanken und Gefühlen, ne? Also
Ja,
ich kenne
das
das einfach aus
sowieso.
eigener Praxis, ne? Wenn du halt was Bestimmtes denkst, kennt ja jeder von uns, einen negativen Gedanken oder irgendwas, ich habe Angst, dann kommt das ja gleich. Das ganze Körperliche und die Gefühle tauchen ja plötzlich auf. Also irgendwie scheint ja da ein Zusammenhang da zu sein.
Genau, und daraus entsteht, glaube ich, auch dieses Ding von, dass die Gedanken, dass die Gefühle gut sind und die Gedanken, also dass die Gedanken das große Problem sind. Also das ist ja oft so, ne? Also das sind Erfahrungen, wobei, wenn man jetzt wirklich denkt, dass die meisten Traumatisierungen frühkindlich entstanden sind, dann haben wir noch gar nicht so viel Sprachliches, dass wir wirklich in Gedanken das, sondern da sind es oft auch Gerüche und so weiter. Das ist ja nicht so, dass wirklich nur die Gedanken das auslösen können. Aber das Schlimme ist natürlich, dass wir uns wirklich auch mit Gedankenschleifen in diese alten Zustände und in unangenehme Zustände rein reden können, innerlich sozusagen. Und dann macht es natürlich Sinn, auch gerade die Gedanken erst zu unterbrechen, damit die Gefühle nicht nachkommen. Bringt aber nichts, wenn da irgendjemand das Parfüm des Onkels oder so hatte oder das Aftershave und eine Situation und zack, ist so ein Flashback, nennt man das ja dann in der Psychologie da, weil irgendwas ganz Schlimmes damals mal passiert ist oder so. Ne? Und das haben wir natürlich auch im Positiven. Ne? Und im Positiven würden wir das allerdings jetzt nicht so schwierig finden, wenn man sagt, oh, das riecht wie, ne, das, wenn meine Oma Kuchen gebacken hat, das war immer so. Und wenn
Klar.
dieser Geruch kommt, das ist aber auch im Grunde nichts anderes, auch so gesteuerte Sachen aus der Biografie heraus. Und ich finde, das ist das Menschsein, das gehört auch dazu. Und wir können diese Ebene, die kann man doch nutzen, genießen, genau wie den Körper. Und gleichzeitig das Wissen darüber haben, dass es eben diese höhere Ebene gibt. Die
Ja,
muss man
ja.
allerdings erstmal erlebt haben. Und das ist eben die transpersonale Psychologie. In den meisten Fällen, so wie ich sie bisher kennengelernt habe, versucht eben, über den Leib hinwegzugehen oder den Körper, über die Gedanken und die Gefühle Kontakt zu kriegen zu dieser höheren Ebene, die man dann selbst, Seele oder irgendwie nennen könnte, wahres Selbst, wahres Wesen, die eine sehr starke Verbindung zum Göttlichen hat, dann wieder auch religionsneutral, wie auch immer man das dann bezeichnen möchte, ne, also wie man sich das Gottesbild dann wirklich vorstellt und aus dieser Ebene heraus die Heilung kommt, also dass do dort der gesunde Teil ist, weil eben dieser Teil ja von dieser Biografie gar nicht so bis gar nicht, also teilweise oder gar nicht betroffen ist, sind da die gesunden Anteile drin, die man damit wieder kontaktieren kann, um das dann für die Heilung zu benutzen. Und deswegen ist es auch dieses Ding von ich, das ich, da ist dann nachher der Ausgang, aus dem ich rausgehe auf diese höhere Ebene und nachher aber wieder zurückkomme, auch das Ziel dieser spirituellen Erfahrung. Und die sollen dann im Leben was verändern. Sonst macht es ja gar keinen Sinn, wenn diese Erfahrungen nicht ins Leben kommen. Das ist nämlich dann auch noch was, dass diese Sachen natürlich integriert werden müssen. Also nur eine spirituelle Erfahrung macht noch keinen anderen Menschen aus. Es gibt einige, die haben das und es gibt aber ganz viele, die haben spirituelle Erfahrungen, die aber, wenn sie nicht gut integriert werden, trotzdem in ihren Problemen im Alltag hängen bleiben.
Ja, das würde
Und
ich auch ganz, ganz stark machen. Ja, weil, also auf der einen Seite ist es ja tatsächlich so, also es kann ja an diesen Erfahrungen noch einfach mangeln. Ja, dann ist vielleicht das Ergebnis, dass man sehr im Kopf bleibt, dass man alles irgendwie versucht zu erklären, aber die Erfahrung einfach fehlt. Und damit natürlich auch das Verständnis für vieles. Und dann ist es aber natürlich so, dass die erkennen, also wenn jemand jetzt so eine spirituelle Erfahrung hat, also zum Beispiel, ja, also jetzt, wenn ich jetzt vom christlichen Bereich komme, würde ich jetzt sagen, zum Beispiel so eine Einheitserfahrung mit dem Göttlichen mal hatte oder regelmäßig hat, weil er regelmäßig betet oder so, dann ist das natürlich alles wunderbar. Ja, das ist einfach toll, dass es da ist und ja, das hat unglaublichen Wert an sich, so eine Erfahrung. Das weiß jeder, der sowas mal gemacht hat. Und trotzdem, auf der anderen Seite sind sie irgendwie nichts wert, ne? Weil, wie du sagst, das muss irgendwie eigentlich auch dann wieder zurückfließen, in irgendeiner Weise, ne? Weil dann muss es eben wieder in dieses Ich, also in diese kleine, eigentlich wieder in diese kleine enge Einheit meiner Personalität irgendwie zurückgeführt werden, wo es dann irgendwelche wirklich konkreten körperlichen Auswirkungen hat, die natürlich dann auch meinem Nächsten hoffentlich irgendwie zugutekommen, dass ich dann eben ja mich selber irgendwie nach und nach vielleicht dadurch auch durch diese Begegnung mit dem Göttlichen besser annehmen kann und aber auch mein Gegenüber irgendwie nach und nach als ein Teil des Göttlichen so wahrnehmen kann und damit natürlich dem auch ganz anders begegne. Und dafür braucht es eben dann auch die Annahme, also nicht nur dieses göttlichen Bereichs und der Ekstase, sondern auch des ganz Alltäglichen, ja, also des Austausches mit der Welt, mit den Mitmenschen. Und das ist ja genau das, was ich so toll finde eigentlich bei Jesus, dass so die Kernmessage, würde ich jetzt einfach sagen, ist ja so dieses Liebe den Nächsten wie dich selbst. Und das führt ja irgendwie direkt, also im Praktizieren irgendwie auch dazu, zu erkennen, dass der andere eigentlich so ein Teil eigentlich, also dass es irgendwie auch ich bin. Ja, aber das ist natürlich ein Weg, bis man sowas begreift, diese unbedingte Verbundenheit mit dem anderen. Und diese tiefe Erkenntnis der Einheit drückt sich dann eben irgendwann auch im Handeln aus, indem ich dann Stück für Stück eben das, also dadurch dann mein Ego überwinde oder meine Persönlichkeit irgendwie transformiere. Und dadurch ermögliche ich dann möglicherweise dem anderen auch die Erkenntnis, dass er mehr ist als dieses kleine, ja, Ego oder seine Persönlichkeit. Ja, aber das ist eben ein weiter Weg, ne? Also, wo man auch irgendwo stecken bleiben kann. Weswegen es ganz gut
Ja.
ist, wenn man sich da halt mit anderen Leuten drüber austauschen kann, so wie wir jetzt gerade.
Genau, das glaube ich auch. Und dass man auch sieht, dass wenn man wirklich gezielt einen spirituellen Weg gehen will, ob nun einfach aus dem eigenen Empfinden heraus, weil man eben ein spiritueller Mensch ist und sich für diese Sachen interessiert, oder wenn man sogar sagt, ich versuche Dinge zu heilen, wobei, wer hat nicht irgendwelche Baustellen, die er noch heilen möchte? Die Übergänge sind ja fließend. Dass es durchaus so ist, dass da Begleitung eine spannende, also eine wichtige Rolle spielt. Und sowohl einfach sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, also egal wo man hinguckt, die in den Religionen waren, es immer Gruppen. Es ist nicht so, dass da sich Einzelne auf den Weg. Selbst die Eremiten sind meistens nicht als Eremit gestartet, sondern sind immer in irgendwelchen Gruppen eingebunden gewesen, zumindest so, wie ich es bisher mitgekriegt habe. Und so, das ist schon, und es sind immer Menschen mit ein bisschen mehr Erfahrung als man selber, die einen dann auf dem Weg unterstützen können. Weil es, also wenn man es jetzt wieder aus psychologischer Sicht guckt, auch eine spirituelle Erfahrung macht immer irgendwie, also kann was verändern und macht Dinge auf. Und entweder muss diese spirituelle Erfahrung integriert werden, damit man noch den normalen Alltag wieder bewältigen kann. Und je stärker sie war, desto mehr kann sie einen im Alltag irgendwie auch erstmal beeinflussen, bis das sich neu sortiert hat. Und natürlich kann auch, und das ist wieder der wirklich psychologische Teil, Traumatisierung können bewusst werden. Wenn ich einmal erlebt habe, wie die wahre Liebe sich anfühlen kann, also Liebe wirklich als allumfassende Kraft oder wie auch immer man sie nennen möchte, diese göttliche Liebe, dann kann einem sehr schmerzlich bewusst werden, wo die in der Realität, in dieser Realität wirklich nicht stattgefunden hat und was da für Traumatisierungen, kleine und große, uns passiert sind. Und das ist auch etwas, was ja mit Begleitung, glaube ich, in den meisten Fällen leichter geht. Und vor allen Dingen, und ich glaube, da muss man sich auch gar nicht unbedingt festlegen in einer bestimmten Religion oder sowas, sondern ich glaube, das macht durchaus Sinn, in den Religionen zu gucken und in der Psychologie und vielleicht auch noch woanders und diese Sachen zu mischen, um zu verstehen, was passiert. Das ist auch immer schon mal ein ganz guter Anteil. Und dann zu gucken, ob es da irgendwie Handwerkszeug gibt, damit umzugehen. Vielleicht auch, um mich selbst zu begleiten. Also Begleitung muss jetzt nicht unbedingt immer sein, dass ich jemanden an meiner Seite hat. Es kann natürlich auch sein, dass ich mir irgendwie so Selbsthilfesachen zusammensammle aus den verschiedenen Bereichen. Und
Ja, und was mir gerade spontan kommt, was natürlich
ja.
auch noch Begleitung ist, ja, wenn wir gerade schon vom Seelischen sprechen, ist natürlich, dass es da noch eine andere, zumindest aus christlicher Theologie würde ich jetzt sagen, gibt es halt noch
Ja.
eine andere Ebene. Da würden wir jetzt vielleicht von Engeln sprechen oder von
Ja, auch
Heiligen, also
sowas.
von irgendwelchen Entitäten, die halt auch noch da sind, die uns auch noch begleiten können, bei denen wir Hilfe suchen können. Und jetzt so für die allermeisten Christen wird es wahrscheinlich auch noch Jesus sein, ne? Also so Gestalten eben, zu denen wir dann irgendwie auch noch Bezug nehmen können, wenn wir halt Fragen haben auf diesem Weg.
Genau, das nochmal wieder als eine ganz, also das ist dann noch eine zusätzliche Ebene, die kommt dann wirklich sehr aus den Religionen und die wird dann gut aufgegriffen. Ja, genau, sehe ich genauso. Also was ich jetzt so abschließend, weil wir ja angefangen haben, ne, wir waren unterhalten uns über die Begriffe. Dadurch, dass die jetzt so verschieden benutzt wurden, bin ich an dem Punkt angekommen, dass ich jetzt Scannetti Feurer, die hat eine lange Dissertation geschrieben über Spiritualität, also zwei sogar, auch noch habil noch. Und die benutzt den Begriff, ich glaube, der ist von ihr, den Begriff spirituelle Psychologie. Und das ist das, worauf ich mich im Moment beziehe, weil das Transpersonale klingt auch schon irgendwie so schwierig. Und ich finde, spirituelle Psychologie ist da relativ leicht zu greifen. Und ich weiß nicht, ob die Theologie auch einen speziellen Namen bekommen kann oder ob man das einfach da integriert, um zu bezeichnen, dass es eben auch in der Theologie unterschiedliche Strömungen gibt und in welchem Bereich man sich selber dann irgendwie verortet. Ich weiß nicht, gibt es sowas?
Ja, das wäre jetzt in meinem Fall, würde ich jetzt eben von der integralen Theologie sprechen, weil mir das sonst bis jetzt zumindest in der Form nicht begegnet ist, wobei man natürlich sagen kann, dass es auch von den Konfessionen da einfach einen unterschiedlichen Grad der Offenheit gibt. Ja, also du hast jetzt bei den Protestanten hast du durchweg eine starke Verkopfung. Bei den Katholiken würde ich sagen, hast du viel Herz im Vordergrund. Also da ist die feinstoffliche Ebene wirklich sehr, sehr wichtig. Gerade, also da, das ist ja gerade das, was ich bei den Heiligen angesprochen habe, also sehr stark verbreitet, dass es da so viel Phänomene gibt. Und bei den Orthodoxen wiederum hast du wirklich so diese Ebene des Selbst ganz stark drin, weil die eben auch viel durch Jesusgebet, durch, ja, das ist ja eine Form der christlichen Meditation, diese höheren Ebenen der, ja, spirituellen Erfahrungen eben haben. Ja.
Das klingt ja gleich spannend für, da kann man ja noch mal irgendwann in die Tiefe gehen, welche verschiedenen Methoden es da in den einzelnen Bereichen gibt.
Sehr gerne, Christi.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat dir Freude gemacht und du konntest etwas für dich mitnehmen.
Wir freuen uns über deine Kommentare, Fragen und Anregungen. Und auch, wenn du den Podcast mit anderen teilst.
Deine Kirstin
Und deine Sandra.